dieses Heft hat uns die ganze Woche hindurch begleitet. Die Überschrift hieß, und sie folgten ihm nach. Eigentlich ein Themenheft, das man sich aufbewahren kann, das man immer mal wieder zur Hand nehmen kann, um den einen oder anderen Artikel zu lesen. Wir haben das in Gruppen getan während dieser Woche, zu Hause, allein, als Gemeinde. Wenn von Nachfolgern die Rede ist, dann sucht man in der Regel jemanden, der in einem Unternehmen die Nachfolge des Firmenchefs antreten kann. Und es gibt Firmen, die nennen sich, da kommt ein Name und dann Nachfolger. Das bedeutet, diese Firma hat einmal einem anderen gehört und jetzt hat es sie einem Nachfolger hinterlassen, damit der sein Werk weiterführt. Jesus war davon eigentlich gar nicht so weit entfernt. Auch er suchte damals Leute, die das fortsetzen konnten, was er begonnen hatte. Nachfolger. Wenn Jesus einen Menschen zur Nachfolge aufforderte, und das lesen wir immer wieder in den Evangelien, dann meinte er es genau so, wie er es gesagt hatte. Und die Menschen verstanden es so, wie er es gemeint hatte. Wie war es denn gemeint? Fischer ließen ihre Boote und Netze liegen und folgten ihm nach. Das heißt, sie begleiteten ihn auf seiner Wanderschaft. Der Zöllner Matthäus ließ auf den Ruf von Jesus einfach seinen Zolltisch stehen und lief Jesus hinterher. Vor einer Woche hat euer Freundeskreis ein Anspiel uns gezeigt. Da ging einer, der die anderen einlud, und was haben sie gemacht? Sie liefen einfach hinter ihm her. Das wäre toll, wenn es so einfach auch heute noch wäre. Jesus lebt nicht mehr sichtbar unter uns, also müssen wir uns übersetzen, was Nachfolge heute bedeutet. Und da wollen wir nun heute keine Lesung gemeinsam lesen, das überlassen wir uns zu Hause, sondern wir wollen versuchen, uns an einige Kernsätze zu erinnern, Kernsätze aus den Lesungen dieser vergangenen Woche. Und daran soll noch einmal deutlich werden, was Nachfolge bedeutet, vielleicht auch, was sie nicht bedeutet. Denn eines ist heute noch so wie früher. Wer nachfolgen will, muss dazu eingeladen werden. Ohne Aufforderung keine Nachfolge. Am Anfang war es Jesus, der Menschen persönlich dazu eingeladen hat, ihm nachzufolgen. Und heute bittet Jesus uns um diesen Dienst. Den Ruf, komm und folge mir nach, den hat Jesus der Gemeinde anvertraut. Wir sollen vor diese Welt treten und sie einladen, Jesus nachzufolgen. Und darüber wollen wir in unserem kleinen Kreis hier heute Morgen sprechen. Da war ein Satz auf Seite 5 im ersten Teil. Es kann sein, dass man getäuscht wird und irgendwann erkennen muss, dass man nicht Jesus Christus, sondern einer Ideologie nachgefolgt ist. Was haltet ihr von diesem Satz?
Ja, ich habe mal nachgeguckt, was man so unter Ideologie im Diktionär versteht. Toll. Es ist also eine theoretische Konstruktion. Also das heißt, das ist eigentlich Theorie und ist nicht so sehr mit Leben behaftet. Also so habe ich das auch empfunden.
Ja. Was gehört denn da zu einer Ideologie alles dazu? Wie der Name am Anfang schon sagt.
Eine Idee.
Eine Idee. Und das ist wirklich eine Konstruktion von Ideen und der Versuch, den Sinn und Zweck des Lebens irgendwie zu finden und einer Ideologie zusammenzufassen. Was gehört noch zu einer Ideologie?
Ich denke, Regeln, das war auch, glaube ich, die Zeit, als Jesus dann die Pharisäer so hinterfragt hat. Die Pharisäer haben wahnsinnig viele Regeln aufgestellt, und um ihre Ideologie zu untermauern. Und Jesus hat das hinterfragt und gefragt, warum sie das tun. Und dadurch einfach das Ganze nochmal, wie soll ich sagen, also er wollte mehr, nicht nur, dass die Menschen Regeln befolgen, sondern dass sie dahinter die Echtheit, die Liebe steht.
Ich habe auch mal nach Ideologie gesucht und habe da einen Politikwissenschaftler gefunden, Dr. Matthias Hildebrandt, der zu politischen Ideologien geforscht hat und dabei auch unter dem Aspekt von Fundamentalismus und Traditionalismus religiöse Ideologien beobachtet hat. Und interessant war, dass alle diese religiösen Strömungen, die er untersucht hat, gemein hatten, dass sie an ihre Anfänge zurückkehren wollen, dass sie sehr traditionalistisch sind und auf ihre Anfänge zurückkehren möchten. Und Verfälschungen, die so mit der Historie der Strömung, also vermeintlich Verfälschungen, die da passiert sind, wieder rückgängig machen möchten. Und ich glaube, dass man daran sieht, dass so eine religiöse Ideologie, wenn sie ohne Jesus ist, dass sie eng bleibt und dass der Blick auf die Lehre gerichtet ist und nur auf sich selber und damit den anderen ausschließt. Und damit auch, glaube ich, ein Verlust von Großzügigkeit und Liebe gegenüber dem anderen verloren geht. Und da fand ich passend der Satz ganz toll, worüber wir so geredet haben. Das Wort tötet, aber der Geist macht lebendig.
Sagt man, kann es sein, dass unser Glaube, unsere Überzeugungen zu einer Ideologie werden im Sinne dessen, was David gerade gesagt hat?
Oder? Ja, ich glaube schon. Also, ich glaube, man muss hier trennen. Ideologie würde ich nicht per se als was Schlechtes sehen, aber wenn es nur noch eine Ideologie ist, ein Dogma, dem man nachfolgt, dann kann es zur Gefahr werden, dass man eben nicht mit dem Herz dabei ist, sondern mitläuft und etwas oberflächlich einfach übernimmt von vielleicht ideologischen Führungspersönlichkeiten in so einer Gemeinschaft. Und dann vernachlässigt man vielleicht die zwei wichtigsten Gebote, die Jesus gegeben hat, nämlich liebe deinen Nächsten wie dich selbst und liebe Gott von ganzer Kraft. Und ich glaube, das ist der Kern, der dann den Unterschied macht zwischen einer bloßen Ideologie und einem wirklichen Glauben.
Na, ich glaube auch, dass, also wenn ich mich auf das beziehe, was Katrin gesagt hat, wenn man nur noch in Regeln lebt, dann ist es schwer, also da kommt auch kein echter Glaube rüber. Das ist, man ist dann so starr und festgefahren und da ist es dann auch schwer. Und da haben sich ja auch die Pharisäer so schwer gemacht, dann auch Jesus zu akzeptieren.
Ja, ich denke, dass man immer Sorge hat, dass man irgendwas vergisst oder übertritt und ist da somit beschäftigt, dass man eben den Sinn der Sache gar nicht mehr begreift oder nicht mehr weitergeben kann. Und das ist nicht sehr annehmbar von anderen Leuten. Also es ist nicht sehr anziehend, wenn wir so leben.
Das heißt, das, was man vergessen kann, von dem du sprichst, das ist bei der Nachfolge Jesus. Wenn wir ihn vergessen, dann kann es sein, dass wir nur noch eine Religion haben, eine Weltanschauung, eine Ideologie, aber nicht mehr ihn. Und bei der Nachfolge geht es darum, mit ihm und mit ihm allein, mit dem Vater, durch den Heiligen Geist zu leben. Und das bedeutet Nachfolge. Auf der Seite 8 stand ein Satz: In seiner Predigt unterweist Jesus uns in den Werten, die ihm so wichtig sind, damals und heute. Das zeigt sich zum Beispiel an seinem Gesetz und an seinem Charakter. Inwiefern hat Nachfolge Jesu etwas mit Werten zu tun? Und um welche Werte könnte es da gehen? Das ist heute eine große Diskussion. Wie vermitteln wir der jüngeren Generation Werte und nicht nur Verhaltensweisen? Christoph.
Die Nachfolge Jesu ist ja nicht das Ziel, sie ist das Mittel. Das Ziel ist ja, dass wir in Gemeinschaft mit Gott leben, in Ewigkeit. Und wenn wir nachfolgen, dann ist es in diesem Fall für uns heute mehr als nur diese physikalische Nachfolge, die du am Anfang angesprochen hast, sondern es ist eine Nachfolge, dass wir Jesus nachahmen letztendlich. Und Jesus erkennt diesen Weg von hier zum Vater. Und das ist der Weg, den wir folgen sollen. Wir sollen seine Werte annehmen, die er uns vormacht,
ja,
die er uns vorlebt.
Zum Beispiel, also ich sage mal, das Wichtigste, was Jesus ja gelebt hat, ist die Liebe zu den Mitmenschen. Also er hat nicht auf sie herabgeschaut, sondern hat sie alle angenommen, egal was für einen Stand sie hatten, ob die krank, gesund waren. Er ist auf sie zugegangen und war offen für alle und hat sich auch, also war wirklich offen für alle. Und ich denke, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, was ihn ausgemacht hat.
Ich denke, dass es auch wichtig ist, wenn Menschen auf uns gucken und wissen, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir zuverlässig sind, dass wir die Wahrheit sagen, dass wir zu dem stehen, was wir versprochen haben. Also dass so eigentlich sind das ja Werte, nach denen jeder streben sollte. Ja? Aber mit Christi Hilfe gelingt uns das denn auch wirklich besser und wir können dadurch ein gutes Beispiel geben.
Du hast recht, Edeltraud, du sagst, nach solchen Werten strebt jeder, ob er Christ ist oder nicht. Aber wir haben manchmal so getan oder tun oft so, als habe das mit unserem Glauben überhaupt nichts zu tun. Und gerade solche Werte sind eigentlich die Werte, die uns auch der Glaube vermittelt, David.
Aber ich glaube, so konkret und so einfach mit Werten allgemein ist das gar nicht, weil wir kommen irgendwie alle aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Städten, aus verschiedenen Familien, aus verschiedenen Milieus und sind völlig anders geprägt. Und dafür den einen ist irgendwie Pünktlichkeit auch ein Wert, für den anderen vielleicht sogar Sauberkeit. Aber ich glaube, dass das, was über allem steht, was schon eigentlich angeklungen ist, ist so, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das so unser Nonplusultra ist, dann fällt alles darunter, auch sowas wie Ehrlichkeit, dann hat das einen anderen Wert, also im Wertesinne.
Ich denke schon. In der Politik hat man mal bei uns gesprochen von Pünktlichkeit als von Sekundärtugenden. Und das mag variieren von Land zu Land, aber Freiheit, Gesundheit, Gemeinschaft, das sind Werte, die gerade innerhalb des Christentums ihre besondere Ausprägung finden sollen. Das heißt, Nachfolge hat etwas zu tun, dass diese Werte auch gelebt und vermittelt werden und viele andere. Ja, noch was zu Werten? Ich denke, die Nachfolge öffnet uns den Weg zu einer unbeschreiblichen Fülle von Werten, keine Einengung, aber eine große Klarheit. Das bedeutet auch an dieser Stelle Nachfolge. Christoph, du wolltest noch was sagen?
Nee, passt jetzt nicht
mehr. Okay. Auf Seite 23, da steht, wenn die gute Nachricht von Jesus Christus in unserem Leben Wurzeln fasst, werden unsere Lebensentscheidungen und alle Lebensbereiche von Gottes Großzügigkeit durchdrungen. Was versteht ihr unter Gottes Großzügigkeit?
Ich glaube, dass Gott ganz stark segnen kann und segnen möchte, wenn man eben zu ihm geht. Und ich glaube, er teilt diese diesen Segen und auch die Vergebung ganz großzügig aus. Er hat ja auch nicht seinen Sohn verschont. Das ist ja ein super großzügiges Geschenk. Und das geht so weiter in vielen kleinen Dingen im täglichen Leben, das glaube ich.
In welcher Hinsicht erlebt ihr in Lebensentscheidungen und Lebensbereichen die Großzügigkeit Gottes?
Ja, dass er uns eigentlich vergibt, wenn uns was nicht so gelungen ist. Und andererseits die Kraft gibt, auch Dinge zu machen, wo man vorher dachte, das schafft man nicht. Ja? Und dass er Dinge tut, wo man nicht mit gerechnet hat. Dass er einem hilft, wo man noch nicht mal gebetet hat. Und er hilft. Und da ist man so, also so erfreut und so demütig auch. Und man fühlt sich als Kind.
Also ich denke, in jeder Lebenslage, also ob das zum Beispiel in der Natur ist. Ich meine, Gott hätte ja auch alle Blumen einfarbig machen können, aber hat er nicht gemacht. Also ich denke, das hat auch etwas mit Großzügigkeit zu tun oder mit dem Essen. Er hätte ja alles, also nur Nahrung uns geben können, in Pulver oder so, aber es gibt so viele Geschmacksrichtungen, die wir genießen können. Und ich denke, das zeichnet Gottes Charakter aus. Er ist kreativ und er ist großzügig. Er lässt uns das alles genießen.
Warum ist Gott so großzügig?
Weil er uns liebt und weil er das Leben liebt, was er selbst geschaffen hat.
Ja, die ganze Schöpfung ist ja schon großzügig, dass er uns so im Grunde genommen Adam und Eva ein solch wahnsinnig schönes Paradies gegeben hat, wo wir uns auch darauf hoffen, also freuen, einmal so etwas zu erleben. Und wenn man bedenkt, dass immer geredet wird, was die Welt doch jetzt schon zu Schanden gekommen ist, ist es noch immer schön, was man sieht. Also das ist nicht zu glauben, im Garten und überall, wo man hingeht, erfreut man sich an der Vielfalt, ja?
Könnte es noch einen Grund geben?
Ich glaube, Großzügigkeit ist einfach auch ein Wesen von Gott. Also das ist einfach eine Eigenschaft von ihm. Und er ist eben so. Er muss sich da gar nicht anstrengen. Und er möchte uns, wenn du sagst, er ist so kreativ und hat so viel auch geschaffen und so, und er möchte uns daran auch einfach teilhaben lassen, an dieser Großzügigkeit.
Ich denke mir, alles, was Gott uns vormacht, das macht er, damit wir es nachmachen. Gott ist großzügig, damit wir uns von unserer Kleinlichkeit verabschieden, in der wir manches Mal dem anderen bis ins Kleinste vorrechnen, was da alles schiefgelaufen ist. Gott ist großzügig und sieht über so vieles hinweg, ohne Fünfe gerade sein zu lassen. Aber er sagt, macht's wie ich. Geht nicht so kleinlich miteinander um, sondern seid großzügig in jeder Hinsicht. Auf Seite 29 stand der Satz, überall um uns herum leben junge Menschen ohne Gott. Was tun wir für sie? Gehen wir so sehr in den Dingen dieser Welt auf, dass wir uns nicht mehr ernsthaft bemühen, mit Gott zusammenzuarbeiten? Was macht es uns heute oft so schwer, Menschen einzuladen, folge Christus nach? Robert.
Also, ich kann, glaube ich, nicht für alle sprechen. Ich möchte deswegen von mir sprechen, was mir das oft so schwer macht. Das sind zwei Hauptfaktoren. Einmal bin ich oft sehr mit meinem eigenen Leben beschäftigt, das zu regeln, also ich zentriert. Aber ich habe auch auf der anderen Seite manchmal Angst vor den Reaktionen, die da mir entgegenkommen, weil da kann ja auch Ablehnung dabei sein und auch das berührt auch meinen eigenen Ruf. Und wir haben es auch gesehen bei Petrus, der hat ja Gott, Jesus auch dreimal verleugnet. Da geht es auch um den eigenen Ruf und wie man dasteht. Und da wird es bei mir schwierig, da brauche ich Gottes Hilfe. Mhm.
Ich denke, da geht es mir auch wie Robert. Das ist dann auch eine Sache vom Stolz. Man hat Angst, belächelt zu werden vielleicht, weil man einen altmodischen Glauben hat, wie es heutzutage gesehen wird. Und weil man, ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der sagte halt, er glaubt oder wir glauben, wie es in der Bibel steht. Christlicher Glaube an sich ist, glaube ich, nicht so verrufen, aber viele nehmen die Bibel nicht so, wie wir als bare Münze. Und da hat man manchmal Angst, dass man, oder ich persönlich, dass man belächelt wird und dann in so eine Schublade geschoben wird. Und deswegen hält man sich, oder ich mich persönlich, da zurück.
Religion ist ja auch bei uns in der Gesellschaft heutzutage eher zur Privatsache geworden und damit, also aus so einem normalen Gespräch eigentlich, was man so mit jemandem führt, eher ausgeschlossen. Und ich glaube, hinzu kommt, dass Religion gleichzeitig für jeden Menschen trotzdem was sehr Essentielles ist und was so auch an die Grundsubstanz von Verständnis von Welt und wo komme ich her, wo gehe ich hingeht. Und dass man, wenn man hat so die Vorstellung, dass man, wenn man jemanden einlädt, dass man auf die Straße geht und sagt, ja, komm doch zum Gottesdienst. Aber einmal ist dann diese Privatsache, die man damit anspricht und dieses Essentielle. Und ich glaube, dass das so Hürden sind, die über eine Oberflächlichkeit in einem Gespräch hinausgeht, die sehr schwer erstmal zu erreichen ist. Deswegen, glaube ich, klappt das erste Mal auch mit Leuten ein bisschen wärmer geworden ist und die auch besser kennt, dass das nicht irgendwie nur wie irgendwie Gemeinde für uns so ein Hobby ist, was man so am Wochenende mal führt, sondern das ist tatsächlich was uns verändert.
Ja, ich denke, dass man das nicht einfach so, wie du schon sagst, auf der Straße einfach jemanden ansprechen kann, sondern man muss schon vertraut mit dem sein oder bekannt mit dem sein. Und der muss einen auch ein bisschen kennen, wie man sich so verhält, dass man auch zum Gottesdienst geht. Und das ist immer so eine Hemmschwelle. Wann kann man das so wagen, mal so richtig sie zu fragen, glaubst du an Gott? Ja, was sagt dir der Name Jesus? Das ist nicht leicht. Aber wenn man so im Alltag mit jemandem zu tun hat, dann ist es leichter mal zu sagen, man war hier beim Gottesdienst, man hat das und das hier besprochen, gelernt und, oder man hat was erlebt und setzt das mit Gott in Verbindung. Das ist leichter dann, dass die das dann auch annehmen können, denke ich.
Christoph?
Also ich könnte die gleichen Gründe auch anführen, so diese Angst vor Konfrontation oder einfach die Angst davor, belächelt zu werden, also zum Beispiel, ob man jetzt, in welchem Kontext auch immer man sich befindet. Und gleichzeitig klingelt so quasi in den Ohren die Bergpredigt, wo Jesus sagt, stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Es ist vielleicht jetzt nicht die Frage, so, warum wir Angst haben, Menschen einzuladen, aber es ist vielleicht ein Lösungsansatz, dass wir sagen, es geht eigentlich um mehr als nur um mich. Es geht um Menschen, die ohne vielleicht, dass ich denen das jetzt sage oder dass ich sie zu Gott führe oder sie dabei begleite, dass sie vielleicht für immer verloren gehen. Also jetzt mal ganz krass ausgesprochen. Ja? Natürlich sind das immer mehrere Schritte. Aber ich denke, das könnte uns Mut machen, dass wir sagen, Jesus möchte das, dass wir das tun, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen. Und er hat uns auch verheißen, dass er uns nie alleine lassen wird. Also warum bangen?
Und da sind wir wieder bei der ersten Frage. Es ist sehr viel leichter, mit einem Menschen über eine Ideologie zu diskutieren und vielleicht ihn auch davon überzeugen zu wollen, als ihm zu sagen, ich habe für mein Leben den gefunden, der für mich das A und O ist. So haben es die Jünger damals gemacht. Die sind zu den anderen hingegangen und haben gesagt, wir haben den gefunden, von dem im Alten Testament die Rede war. Das ist den Leuten heute egal, ob es im Alten Testament steht oder nicht, aber ein persönliches Zeugnis, was mir dieser Christus bedeutet. Und da wird nicht darüber diskutiert und das nimmt uns jeder ab und hat Hochachtung, wenn wir das sagen. Aber wir setzen manches Mal bei den Dingen an, über die man diskutieren und unterschiedlicher Meinung sein kann. Und damit schließt sich ein Kreis über das, worum es in dieser Woche gegangen ist. Es ist wichtig, dass wir die Frage des Gebetes in unsere Nachfolge einbeziehen und auch in unser Verhältnis zu dieser Welt. Und da ist die Frage, wie geht es euch mit dem gemeinsamen Gebet? Gerade auch während der Gebetswoche. Die heute diesen Gottesdienst vorbereitet haben, die wollen uns auch dazu einladen, dass wir miteinander über diese Fragen beten und dass wir das, was uns bewegt, auch unserem Gott gemeinsam sagen. Edeltraut, du wolltest was sagen?
Nein, ich wollte nur sagen, dass wir das ja ein bisschen üben, wenn wir am Mittwoch zum Gebetskreis gehen. Ja? Mhm. Da ist man denn doch frei. Das ist zwar ein kleinerer Kreis, aber man ist doch frei, denn über alles Mögliche zu sprechen, ohne dass man denkt, dass das geht nicht. Ja? Aber wenn man nun in einer großen Gemeinde ist, dann ist man vielleicht ein bisschen schüchtern und möchte nicht nun sein persönliches Problem davor bringen. Und deswegen ist es vielleicht besser, man bringt nicht unbedingt ein persönliches, sondern eins, was eben allgemein auch nachvollzogen werden kann.
Vielleicht, ja, Christoph noch. Nee. Ich wollte es schon zum Schluss bringen, sonst.
Ja, also ich denke, wenn man sich die Apostelgeschichte anschaut und wirklich sieht, wie die Jünger damals und die frühe Gemeinde so eng beieinander waren und gebetet haben und Brot gebrochen haben und was da alles passiert ist für Veränderungen, nicht nur in der Christenheit als Ganzes, sondern auch bei den Einzelnen, denke ich, da ist so viel Potenzial drin, was wir vielleicht leider uns nicht zunutze machen. Und vielleicht gilt das so ein bisschen als Aufforderung an mich selbst natürlich auch, aber an die gesamte Gemeinde, dass wir dieses gemeinsame Gebet einfach suchen und darauf vertrauen, dass es Kraft hat, auch heute noch.
Vielleicht finden wir heute einen neuen Ansatz, diesem Gott nachzufolgen, der so großzügig ist, der uns Werte schenkt und der für uns da ist in jedem Augenblick, wann wir ihn brauchen. Und mit diesem Gott wollen wir heute miteinander auch sprechen. Ich danke euch sehr, dass ihr euch an diesem Gespräch beteiligt habt und wünsche uns allen Gottes Segen für heute und dass das, was heute in dieser Gebetswoche war, dass das fortwirkt auch in der kommenden Woche und in diesem ganzen kommenden Jahr. Vielen Dank.